So, geht wieder los. Mal wieder Podcast heute mit Celine Schlager, wobei mal wieder, wir haben uns jetzt lange nicht gehört, ne?
Ja, über ein Jahr, ne?
Ich glaube, der letzte Podcast war über die Medienzeit, kann es sein?
Ja, genau.
Ja,
da war ich noch hochschwanger.
Da warst du noch hochschwanger, jetzt bist du selbst Mama von einem Jungen, genau. Den habe ich eben schon kennenlernen dürfen und dann wird es Zeit für den nächsten Podcast.
Ja, ich freue mich sehr.
Hast dich so gut angestellt, dass ich wieder gekommen bin?
Habe ich ja Glück gehabt.
Absolut, absolut. Also, der Sommer steht vor der Tür, ich gucke gerade, hinter dir ist dein Garten, ich gucke gerade schon raus, wir Mamis und Papis, muss ich ja sagen, wir packen bald wieder den Buggy aus, den Sportwagen und dann geht's wieder öfter raus, Sandkastensaison ist eröffnet und ist ja aber auch, kann ein bisschen tückisch sein, insofern, als dass man sich als Mama oder Papa manchmal fragt, jetzt läuft die Nase schon wieder. Wir reden deshalb heute über Allergien bei Babys, Kleinkindern. Wie erkenne ich sie? Wie merke ich, dass es eine Allergie ist?
Mami, was weißt du?
Hey, pst, seid ihr leise? Hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Ellie.
Ja, spannendes Thema, total. Allergien sind wirklich das Thema, das Eltern beschäftigt. Bekomme ich auch ganz oft die Frage zu, hat mein Kind eine Allergie? Auch ganz oft kann man das testen. Der Kinderarzt sagt, wir können es noch nicht testen, aber ich glaube, mein Kind hat eine Allergie. Also ich finde es super, dass wir da heute drüber sprechen. Gerade jetzt im März passt es auch ganz gut, weil die Pollen fliegen schon und einige Kinder haben da auch schon Symptome.
Ja, und wir gehen ja jetzt auch alle raus. Wir freuen uns. Das war jetzt das erste schöne Wochenende. Und wir brauchen die Sonne, wir brauchen es rauszugehen, die Kinder brauchen es rauszugehen. Und ich finde es total spannend, weil es vermischt sich ja auch so ein bisschen. Super viele Kinder haben jetzt einfach in dieser Jahreszeit ohnehin ein Rotznäschen, viele Erwachsene übrigens auch. Also falls es euch so geht, I feel you. Aber woher weiß ich denn jetzt, ob das eine Rotznase ist oder ob es schon eine Allergie ist? Und können Babys, also wirklich kleine Babys, können die überhaupt schon eine Pollenallergie oder sowas haben?
Ja, spannende Frage. Also erstmal, der Unterschied ist gar nicht so einfach. Die Anzeichen sind nämlich sehr, sehr ähnlich zwischen einer Erkältung und einer Pollenallergie. Die klassischen Anzeichen sind zum Beispiel eine laufende Nase, die habe ich bei einer Erkältung, bei einer Pollenallergie. Aber auch so Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Unwohlsein, eine zuhende Nase, schlecht schlafen, all das können eben Anzeichen von einer Pollenallergie sein, aber halt eben auch eine Erkältung. Der Unterschied ist meistens darin, dass eine Erkältung nach so 1 bis 2 Wochen wieder weggeht, hoffentlich, und eine Pollenallergie meistens über einen längeren Zeitraum bleibt. Und vor allen Dingen auch eine Erkältung, die bleibt, wenn es regnet zum Beispiel, bleibt die, und eine Pollenallergie wird meistens zum Beispiel bei Regen besser, weil da die Pollen nicht so stark fliegen und dann können die Kinder meistens so ein bisschen mehr durchatmen. Aber so ganz zu unterscheiden ist es gar nicht, also es ist ganz so einfach. Im Endeffekt bringt dann letzten Endes der Test beim Arzt Gewissheit.
Aber können denn kleine Babys, ich habe immer so gedacht, dass die wie so ein, also ich bin ja selber Zweifachmama und ich dachte, die hätten so einen Nestschutz. Ab wann können denn Allergien auftreten oder gibt es da so ein Alter, wo du sagst, ja, da ist meistens so erkennbar, dass das eine Allergie ist.
Kommt ein bisschen drauf an, was für Allergien. Also zum Beispiel Nahrungsmittelallergien gibt es durchaus schon im ersten Lebensjahr. Gerade die Ei- und Hühnereiweißallergie, die ist ja schon sehr bekannt. Die gibt es durchaus schon bei Babys, also im ersten Lebensjahr. Die Pollenallergie, über die wir heute sprechen wollen, die tritt eher nicht im ersten Lebensjahr auf, sondern meistens eher so im Kleinkindalter. Also erst ab dem ersten Geburtstag und meistens sogar eher etwas später, sondern meistens so mit 2, 3 Jahren fängt es dann da an, dass die Kinder da Probleme bekommen mit einer laufenden Nase oder so.
Okay, und kann man da prophylaktisch auch vielleicht was machen?
Ja, man kann bei Allergien schon prophylaktisch tätig werden. Da gibt es so ein paar Sachen, die helfen insgesamt bei Allergien, jetzt nicht nur speziell für Pollenallergie, sondern zum Beispiel der Klassiker ist halt eben das Stillen. Das Stillen schützt tatsächlich vor Allergien, aber auch zum Beispiel eine ausgewogene Ernährung, der klassische Bauernhofkontakt, das kennen wir glaube ich alle, dass die Kinder, die auf dem Bauernhof aufwachsen, weniger Allergien entwickeln, auch nicht alles unbedingt zu desinfizieren, also übertriebene Hygiene ist da auch eher nicht förderlich, sondern die Kinder dürfen ruhig mal ein bisschen im Schmutz spielen und so weiter. Aber wirklich vermeiden kann man eine Allergie nicht. Also eine Allergie hat ja auch eine hohe genetische Komponente. Also wenn die Eltern betroffen sind von Allergien, haben die Kinder auch ein deutlich erhöhtes Risiko, eine Allergie zu entwickeln. Und leider kann man es nicht ganz vermeiden.
Und was ist denn so ganz häufig bei Kindern? Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, okay, in dem eine Nahrungsmittelallergie kann von Anfang an da sein. Und bei den Pollen oder bei einer, wie nennt man diese Allergie dann?
Ja, doch, Pollenallergie oder Heuschnupfen.
Heuschnupfen.
Allergische Rhinitis im Fachbegriff, aber.
Okay, nee.
Also, okay, das geht, wir nennen es Heuschnupfen oder Pollenallergie.
Wir nennen es einfach Heuschnupfen oder Pollenallergie. Jetzt gibt es da auch sowas Klassisches, wo du sagst, das kommt besonders häufig vor.
Ja, total. Also meistens im Frühjahr haben wir die Birke zum Beispiel, also vor allem diese Baumpollen, die da oft Probleme machen. Und dann kommen später auch noch die Gräser. Das sind so die typischen zwei eigentlich. Und die Birke ist doch mit am häufigsten, aber auch die Hasel zum Beispiel, also Haselnusspollen, auch die machen gerne mal allergische Symptome. Das sind so die häufigsten. Am Anfang, also 5% der Kinder haben es so in den ersten 10 Jahren sind betroffen und dann ab dem Teenageralter sind sogar noch mehr, also bis zu 10%, 10-15% der Kinder, die dann eine Allergie entwickeln, also ein Heuschnupfen.
Okay, und wenn ich jetzt so das Gefühl habe, irgendwie, ich weiß nicht, das hat ständig, das ist, wie du eben geschildert hast, das ist so abgeschlagen, mein Kind, und das Näschen läuft immer und ich habe so das Gefühl, es atmet vielleicht auch schwer.
Ja.
Was sind dann die Schritte? Gehe ich zum Allergologen? Kann ich vielleicht einfach, gibt es irgendein Mittel, um es selbst rauszufinden? Ist es, muss es der Bluttest sein? Ist es dieser komische hier auf den
ja, auf dem der Pricktest.
Wie heißt es?
Der Pricktest.
Der Pricktest.
Ich wollte mal so reinpiekst.
Genau, der Piekstest wollte ich gerade sagen. Der,
okay, der Piekstest kann man auch sagen.
Der genau, Pricktest heißt Piekstest am Arm.
Genau.
Wie gehe ich dann vor?
Ja, also hier ist wichtig, dass wir wirklich erstmal eine Diagnose stellen. Ich sehe leider immer wieder Eltern, die dann ihrem Kind ganz lange Nasentropfen geben oder Nasenspray, vor allen Dingen so abschwellendes Nasenspray, und das sollte man wirklich tunlichst vermeiden. Vielleicht noch kurz als Info, dieses abschwellende Nasenspray, da ich das immer wieder höre, das sollte man wirklich nur maximal eine Woche nehmen, weil das eben einen Gewohnheitseffekt macht und dann kann es die Symptome verstärken. Die Nasenschleimhaut kann auch sich zurückbilden, also das kann alles nur viel schlimmer machen. Mhm. Deswegen sollte man wirklich, wenn ein Kind länger so eine laufende Nase hat, abgeschlagen ist, übrigens abgeschlagen sind die, weil das Immunsystem die ganze Zeit auf Hochtouren läuft, finde ich
weil's
auch ganz
gegen
spannend
die,
zu wissen.
Okay.
Weil es halt gegen diese, was Falsches ankämpft. Also eine Allergie ist ja im Endeffekt so, das Immunsystem meint es ein bisschen zu gut. Eigentlich ist es ja dafür da, Bakterien oder allgemein Krankheitserreger zu bekämpfen. Und bei einer Allergie ist es so, dass da eben ein Allergen ist, zum Beispiel jetzt die Birke. Und da sagt das Immunsystem, oh, das ist gefährlich, das muss ich bekämpfen, und bildet dann eben diese sogenannten IgE, das sind diese speziellen allergischen Antikörper, bildet dann diese Antikörper und bekämpft dann sozusagen diese Birke, obwohl
etwas,
man die ja nicht bekämpfen
genau,
müsste.
Genau, was nicht bekämpft werden muss.
Genau,
okay,
die ist ja eigentlich nicht gefährlich. Und dementsprechend ist halt da während der, zum Beispiel während der Pollenzeit, während die Baumpollen fliegen im Frühjahr, ist halt das Immunsystem die ganze Zeit auf Hochtouren. Das geht die ganze Zeit sozusagen ab, wie während dem Infekt auch. Und deswegen fühlt man sich dann halt irgendwann schlapp.
Okay.
Okay, jetzt waren wir aber woanders
gerade. Wir waren jetzt gerade bei keine Nasentropfen, wie man es rausfindet. Wir brauchen erstmal eine Diagnose.
Ja, sorry.
So, also ein kleiner medizinischer Exkurs für euch.
Es fällt mir immer schwer, mich kurz zu machen.
Nein, das ist doch wunderbar. Also wenn ihr irgendwann mal bei einer Tischrunde sitzt, wenn ihr klugscheißern wollt, jetzt könnt ihr schon mal irgendwie damit.
Ja, mir ist genau so wichtig, dass die Eltern ganz viel Wissen haben und auch die Hintergründe verstehen, weil ich das immer so spannend finde. Und dann denke ich immer, das müssen sie auch noch wissen. Und
nein,
dann hole ich immer so auf.
Das ist ja auch total gut. Ich meine, dafür gibt es ja diesen Podcast. Ja, also alles andere kann man sich ja irgendwo mal eben schnell erlesen,
ja, genau,
oder so, ne? Aber ist ja, also wenn wir über Allergien reden, dann soll, ist es ja auch gut. Je mehr Info, desto besser. Und dann versteht man auch, warum das so ist und was
total
im Körper vorgeht. Und ich finde, es gehört absolut dazu. Und wie gesagt, ich meine, zu viel Wissen gibt es nicht.
Okay,
also,
perfekt. Aber jetzt, was müssen wir tun?
So, genau. Aber was müssen wir tun? Also ihr seid jetzt mit eurem Kind draußen auf dem Spielplatz und seid einfach jetzt verunsichert. Ist das jetzt immer noch das Rotznäschen oder ist es eine Allergie? Wie finde ich es raus? So, was mache ich also als Mama, Papa?
Als Mama, Papa geht man einfach zum Kinderarzt tatsächlich. Und da reicht erstmal der ganz normale Kinderarzt, das muss kein Spezialist sein. Und der kann dann eben Testungen machen. Der fragt erstmal ganz viel, der fragt zum Beispiel, wann treten denn die Anzeichen auf? Also es ist schon auch wichtig bei einer Allergie immer, dass man das ins Verhältnis setzt und nicht einfach irgendwelche Testungen macht. Weil das kann zum Beispiel sein, dass der Test sagt, okay, das Kind hat eine Allergie gegen Birke zum Beispiel, hat aber im Frühjahr niemals eine laufende Nase, niemals Symptome, dann würde man nicht sagen, dass das Kind eine Birkenpollenallergie hat, sondern es muss wirklich immer, die Symptome, also diese Anzeichen müssen in Relation gesetzt werden zu dem Test. Und was kann man jetzt testen? Also man kann zum Beispiel das Blut testen, indem man beim Kind Blut abnimmt. Es bietet sich vor allen Dingen auch an, wenn man noch eine Nahrungsmittelallergie auch vermutet, weil gerade Nahrungsmittelallergien kann man auch sehr gut über das Blut diagnostizieren, aber halt eben auch einen Heuschnupfen kann man darüber diagnostizieren. Dann gibt's diesen, den du vorhin schon angesprochen hast, dieser Test auf dem Unterarm klassischerweise, wo man eben diese Allergieauslöser, diese Allergene drauf tupft sozusagen. Das sind so Tropfen und die werden dann in die Haut eingepiekst mit so einer Lanzette. Und dann wird eben eine Reaktion abgewartet. Man kann es auch bei kleineren Kindern, die lassen ja meistens den Arm nicht still liegen.
Das ist ja auch unangenehm. Ne?
Total. Ja. Und man muss halt schon ja eine gewisse Zeit warten. Man kann es zum Beispiel auch machen, wenn die Kinder dann an die Mama sich kuscheln und dass man es dann auf dem Rücken macht bei kleineren Kindern. Da funktioniert es dann in der Hinsicht ganz gut, dass sie so auf der Mama liegen dann und dann macht man es auf dem Rücken. Nicht zu verwechseln, es gibt auch noch einen Pflastertest auf dem Rücken, den macht man aber eigentlich bei Kindern eher nicht.
Okay.
Genau.
Und du hast jetzt gesagt, so ab einem Jahr ungefähr, ne?
Nee, das ist immer so ein klassischer Trugschluss, dass das Kind ein gewisses Alter haben muss für einen Allergietest.
Okay.
Auch unter Ärzten leider immer noch, aber es gibt kein Mindestalter für einen Allergietest. Also man kann auch schon ein Baby auf Allergien testen. Natürlich unter eins wird es wahrscheinlich eher eine Nahrungsmittelallergie dann sein und keine Pollenallergie, aber es gibt durchaus Kinder, die in der Beikost zum Beispiel auf Ei reagieren und dann sollte man auch das testen und schauen, ob das Kind eine Hühnereiweißallergie hat. Da macht man es dann meistens im Blut bei kleineren Kindern, weil bei einem Baby oder auch bei dem Kleinkind dieser Test auf der Haut ist schon sehr aufwendig, muss man sagen. Und umso größer die werden, umso eher kann man dann auch übergehen auf den Hauttest. Aber eine Blutabnahme ist im Endeffekt in jedem Alter möglich und sollte auch wirklich gemacht werden, weil zum Beispiel ein Heuschnupfen, der nicht erkannt wird über längere Zeit, kann da auch langfristig in Asthma münden und das sollte man wirklich vermeiden.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, von der ich erst dachte, sie ist vielleicht ein bisschen blöd, aber bei einer Nahrungsmittelallergie kann es ja zu so einem anaphylaktischen Schock kommen.
Genau.
Und das kann ja auch echt in die Hose gehen, ne? Wenn
ja,
dann irgendwie.
Das kann richtig gefährlich
werden. Ja, es kann richtig gefährlich werden, wenn dieses Kind keine Luft mehr bekommt. Ja. Und das ist also für niemanden eine Situation, die man haben möchte einfach. Ja. Gibt's denn sowas auch? Ich habe noch nie davon gehört, aber gibt's denn sowas auch bei einer Heuschnupfen- oder Pollenallergie, dass du sagst, okay, das kann wirklich auch, man sollte es wissen, weil es kann gefährlich sein. Du hast jetzt eben schon das Beispiel genannt, Asthma.
Ja.
Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, es muss eigentlich, sollte wirklich abgeklärt werden, weil dies und jenes kann dann daraus resultieren?
Ja. Also auf jeden Fall, der anaphylaktische Schock ist ja so die Höchstform der Allergie. Das heißt, da ist das Maximum, was passieren kann. Es spielt alles an, also alle Schleimhäute im Endeffekt oder ein Teil der Schleimhaut zum Beispiel kann halt eben die Atemschleimhaut, also die Atemwegsschleimhaut kann zuschwellen. Es können aber auch die Mundschleimhaut kann zuschwellen. Also es kann alles zuschwellen. Und natürlich, wenn das hier alles zuschwillt, dann kriegt das Kind zum Beispiel keine Luft mehr. Oder es bekommt auch Probleme mit dem Kreislauf. Also das ist wirklich echt gefährlich und das sollte man auch nicht unterschätzen. Klassischerweise ist es bei der Nussallergie, das ist so der Klassiker. Diese Nussallergien, die machen das echt gerne und die sind auch wirklich heftig. Aber es kann auch bei einer Pollenallergie vorkommen und dann auch, es gibt ja auch, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, auch die Kreuzallergien bei der Pollenallergie, wo dann die Kinder zum Beispiel auch auf Nahrungsmittel reagieren und da kann es auch mal zu einem anaphylaktischen Schock kommen. Sehr selten muss man dazu sagen, beim Großteil der Kinder, die dann so eine Kreuzallergie haben, also auf Nahrungsmittel, hat man eher nur so ein Kribbeln im Mund, was eher harmlos ist, aber es kann auch bei den Allergien zu einem anaphylaktischen Schock kommen. Etwas seltener, aber es kann vorkommen.
Was mache ich denn dann? Wir sprechen hier jetzt wirklich von dem absoluten, hoffentlich für die meisten Eltern Ausnahmesituation. Ja. Aber wenn man ein Allergikerkind zu Hause hat oder befürchtet, es hat eine Allergie, was mache ich denn bei so einem anaphylaktischen Schock?
Also erstmal Kinder, die eine Allergie haben, eine Bekannte und auch zu so starken Reaktionen neigen, die bekommen von uns Ärzten ein Notfallset verschrieben. Das ist erstmal beruhigend zu wissen. Mit einem Pen, den man dann in den Oberschenkel sozusagen rammt. Das hört sich jetzt heftig an, aber und mit Medikamenten, die eben gegen die Allergie dann wirken, die die Schwellung reduzieren. Und dieses Notfallset sollen die Kinder auch immer mit sich führen. Also egal, wo sie sind, sollte das immer beim Kind sein. Und es sollte dann auch gegeben werden. Und die Kinder, die Erwachsenen, die mit dem Kind unterwegs sind, sollten auch wissen, wie man damit umgeht. Und wenn das Kind größer ist, sollte es auch selber beherrschen. Das erstmal vorneweg. Und dann zum anaphylaktischen Schock. Also in dem Moment, wenn man jetzt keine Medikamente hat, kann man da gar nicht so viel machen. Wichtig ist, dass man den Notruf wählt. Sofort, weil das halt eben innerhalb von Sekunden zuschwellen kann. Und dann sollte man die Schocklagerung machen. Und zwar Schocklagerung, ganz einfach, besprechen wir auch immer bei mir im Erste-Hilfe-Kurs, mache ich dann immer schön vor, weil kennt jeder, aber wenn man so sagt, weiß man, was es
ich
ist.
Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Genau. Schocklagerung.
Aber wenn also ich liege wahrscheinlich auf dem Boden vor Schock.
Genau,
das auch.
Meinst du das? Leg dich erstmal hin und sei
mit dazulegen einfach. Ja. Nicht ganz. Man legt das Kind auf den Boden und die Füße nach oben, sodass das Blut eben zum Herzen hinfließen kann. Sollte man aber nicht machen, wenn das Kind Atemnot hat. Bei einer Atemnot ist so eine Oberkörpertieflagerung eher hinderlich. Also das erschwert noch das Atmen. Mhm. Kann jeder mal zu Hause probieren, sich mit den Füßen hoch, im Kopf nach unten. Das ist nicht ganz so angenehm zum Atmen. Bei Atemnot sollten die Kinder lieber aufrecht sitzen. Mhm. Gerne auch die Arme dann auf die Oberschenkel abstützen. Man nennt es auch manchmal den Kutschersitz, weil man so da sitzt wie so ein Kutscher in seiner Kutsche sozusagen. Und das kann eben das Atmen erleichtern. Das sollte man machen. Und dann halt hoffentlich warten, bis der Notarzt kommt. Und der kann dann die Medikamente ganz schnell geben.
Gut, wir hoffen jetzt einfach, dass es absolut niemandem von uns und von euch da draußen passiert. Das ist selten.
Ja. Genau.
Aber es ist ja trotzdem gut zu wissen, weil es einfach, also zu beobachten, sein Kind, zu gucken, wie reagiert es, wenn wir draußen sind, jetzt öfter draußen sind. Und wenn man da einfach Bedenken hat, das ist ja eine Belastung, wie du schon gesagt hast, auch fürs Immunsystem, was dann einfach permanent arbeitet. Ja. Einfach zum Arzt gehen und wirklich dann darauf beharren, dass man das dann irgendwie mal untersucht, dann hat man es nun mal schwarz auf weiß.
Ja, weil die Kinder können auch in der Schule zum Beispiel Probleme bekommen, wenn die dann Konzentrationsschwierigkeiten haben, weil sie halt nachts eben schlecht schlafen, weil sie schnarchen, weil sie keine Luft bekommen oder es total müde sind, dann kriegen die auch in der Schule Probleme und das wird dann auch unangenehm für die Kinder, deswegen sollte man da echt gucken lassen.
Genau, und jetzt hast du eben schon Kreuzallergien, das finde ich total spannend, weil ich mich das bei meiner Tochter frage, die hat zum Beispiel, die ist voll gestillt und bei der haben wir ja auf eine ganz üble Weise mit Mandelöl über die Haut rausgefunden, dass sie eine Nussallergie hat.
Nein.
Oh. Ja, richtig dumm. Die hatte so trockene Haut schon. Ich erzähle jetzt mal ganz kurz.
Ja.
Vielleicht hilft es auch irgendwelchen anderen Eltern da draußen. Die hatte schon von Anfang an so trockene Hautstellen. Und dann sagte meine Kinderärztin damals, eine Superärztin, wir lieben sie, und die sagte dann so, ja, mach mal Mandelöl, ne? Machst du Biomandelöl ins Badewasser und auch auf dem Waschlappen und pflegst sie dann damit. Und die hat als weiter die trockenen Stellen bekommen, die haben dann auch echt so angefangen, so zu nässen. Die hat sich mit ihren kleinen Händchen den Kopf wirklich blutig gekratzt. Da war die 4, 5 Monate und ich dachte, mein Gott, was ist? Und irgendwann habe ich dann ich habe dann meinem Sohn und mir Porridge gemacht und habe da braunes Nussmus drauf gemacht und habe den Löffel so abgeleckt und sie saß im Hochstuhl und habe ihr diesen abgeleckten Löffel gegeben und meine Kinder haben wirklich sehr früh viele Dinge bekommen, eben auch Nussmus, ne?
Ja. Ist ja auch gut, sollte man eigentlich auch machen.
Eigentlich sollte man das machen. Ja. Bei meinem Sohn ist es auch gut gegangen, der liebt heute noch Mandelmus.
Ja.
Und dann habe ich den Löffel meiner Tochter gegeben und die Nubbel da so drin. Ich gucke die auf einmal an und denke, was hat die denn jetzt auf meinem Gesicht? Oh. Mein erster Impuls war dann irgendwie zu meinem Mann sozusagen, sag mal, warst du irgendwie mit deinem Bart, mit den Stoppeln irgendwie in dem Gesicht? Oder ist es das Parfum, was ist es denn und so? Und dann sind wir halt direkt zum Arzt. Also die hatte keine Atemnot, die hat so
Ausschlag,
Pusteln im Gesicht bekommen und dann haben wir eben auch einen Allergietest machen lassen bei einer Allergologin, Bluttest und da kam dann raus, dass sie eine Nussallergie hat. Mandel war das Schwächste von allem und Erdnuss war wohl 4-mal höher oder sowas.
Boah, okay.
Und aber ich frage mich zum Beispiel bei meiner Tochter jetzt auch, da gibt's ja ganz oft Kreuzallergien zu Äpfeln oder sowas, ne? Und wie stelle ich denn sowas fest? Oder du hast eben schon gesagt, wir können auch gleich mal über Kreuzallergien sprechen. Was ist da eine häufige, ich sag's jetzt mal, Kombination? Ja. Wenn ich eine Heuschnupfenallergie habe, worauf muss ich dann zum Beispiel bei der Nahrung auch achten? Oder eine Pollenallergie?
Ja.
Welche Nahrungsmittel könnten da tendenziell nicht so gut sein für mich?
Da müssen wir erstmal kurz sortieren, weil das wird gern verwechselt. Also diese primären Nahrungsmittelallergien, was jetzt deine Tochter hatte, diese Nussallergie, das darf man nicht verwechseln mit diesen Kreuzallergien. Diese Nussallergien, die treten wie bei deiner Tochter typisch eher so im ersten Lebensjahr auf. Also allgemein diese primären Nahrungsmittelallergien. Und diese Kreuzallergien, die kommen dann eher im Verlauf. Also die Kinder entwickeln zum Beispiel eine Pollenallergie. Und am Anfang vertragen die vielleicht noch alles an Lebensmittel. Und mit der Zeit gibt's zum Beispiel, wenn sie Apfel essen, so ein komisches Kribbeln im Mund. Mhm. Das ist klassisch bei den Kreuzallergien, dass die eher im Verlauf dann zunehmen.
Okay.
Was ist typisch? Also das häufigste zum Beispiel die Birke. Bei der Birke, da haben wir zum Beispiel eine Kreuzallergenität mit dem Apfel. Also viele, die allergisch sind auf Birke, vertragen dann den Apfel zum Beispiel schlecht, bekommen beim Apfel zum Beispiel ein Kribbeln im Mund, fühlt sich dann so pelzig an, die Zunge. Mhm. Also das ist dann unangenehm für die zu essen. Obwohl man da auch wieder unterscheiden muss, zum Beispiel der Apfel, viele vertragen alte Apfelsorten.
Das habe ich, wollte ich gerade eben fragen. Ja. Es gibt ja so Leute, die sagen, nee, du musst dann alte Apfelsorten essen, wie zum Beispiel, was weiß ich.
Boskop zum Beispiel.
Und Rubinette oder sowas. Also
die wurden nicht getestet, aber Boskop wurde zum Beispiel getestet, lustigerweise. Und Boskop, noch ein paar alte, ich kenne mich da nicht so aus mit den Apfelsorten, aber also der Boskop, den weiß ich.
Ist keine alte Apfelsorte, nee, zum Beispiel.
Nee. Und Gold Delicious zum Beispiel auch, ne, das ist ja so eine beliebte Sorte, die ist eher nicht, also die ist eher nicht geeignet, weil die auch eine neue Apfelsorte ist. Aber die alten Apfelsorten haben halt weniger von diesen Allergenen. Okay. Vielleicht kurz, um das zu verstehen auch wieder, diese Kreuzallergie, was passiert da? Also unser Körper mag die Birke nicht, er bildet Antikörper gegen diese Birke. So, jetzt haben wir diese Antikörper im Körper schwirren, also das sind ganz viele von diesen Männlein sozusagen, die da die Birke bekämpfen und jetzt essen wir einen Apfel. Und dieser Apfel, der hat auf seiner Oberfläche Andockstellen, die sind ähnlich wie die Birke, aber nicht ganz gleich, aber ähnlich. Mhm. Und was machen jetzt diese Männlein gegen die Birke? Die checken das halt sozusagen nicht und greifen da den Apfel an. Und deswegen reagieren wir dann auch auf den Apfel.
Alles klar,
also es sind
okay.
Die gleichen wie von der Birke, diese Männlein. Und die haben den Überblick sozusagen verloren und gehen halt auch gegen den Apfel, weil das halt so ähnlich aussieht. Die haben sozusagen die Brille nicht auf und sehen es halt nicht richtig.
Oh, und da denken sich, alles klar, wieder eine Birke am Start.
Genau, da muss ich dagegen vorgehen.
Da hauen wir jetzt
vorgehen.
Mal rein und es ist dabei so ein Apfel. Okay,
ja,
verstehe.
Genau. Und deswegen haben wir halt die Reaktion. Und meistens sind die Reaktionen dann nicht ganz so stark. Also die haben meistens nur im Mund dann diese Probleme und nicht am ganzen Körper. So diese Anaphylaxie haben wir eher nicht, aber kann halt vorkommen. Genau, und bei der Birke zum Beispiel der Apfel, die Kiwi, also Steinobst auch, Pfirsiche und sowas können da Probleme machen. Mhm. Also da gibt's schon einiges, was da an Kreuzallergien macht. Da kann man auch mal schauen, da gibt's ganze Tabellen im Internet, wo man dann gucken kann, wenn man zum Beispiel gegen die Birke allergisch ist, was könnte dann passieren. Ich würde es aber nicht empfehlen, dass, wenn ihr jetzt gegen die Birke zum Beispiel allergisch seid, dass ihr jetzt gar keine Äpfel mehr isst, keine Kiwi, also das alles auslassen.
Einfach ausprobieren, das kann man machen. Da passt also keine Angst davor haben, dass das Kind dann irgendwie tatsächlich Atemnot bekommt.
Nein.
Das ist
also bitte probieren. Natürlich kann es sein, dass das Kind reagiert, aber in der Regel reagiert es eher mit einem Kribbeln im Mund, dass es unangenehm ist. Und es ist halt eben keine Option, dann die ganzen Lebensmittel wegzulassen. Die Kinder sollten eine Vielfalt essen.
Ja, genau.
Und ich meine, wenn wir jetzt ganze Steinobst weglassen, dann ist das Kind keine Pfirsiche, keine Nektarinen, keine Aprikosen. Das ist ja eine Riesenvielfalt und eine wahnsinnige Einschränkung auch für die Kinder. Mhm. Überlegt mal, euer Kind hat eine Pollenallergie gegen Birke, geht in den Kindergarten, dann kommen die tollen Obstteller an den Geburtstagen und das Kind darf nichts essen. Weil
in welcher Welt lebst du denn? Ja. Obstteller an den Kindergarten? Obst, Entschuldigung, als Mama von Kindergartenkindern.
Echt? Also bei uns ist es so.
In welcher Welt lebst du denn?
Dann kommt halt der Apfelkuchen.
Wie schön wäre.
Ja, unser Kleiner ist noch im Kindergarten. Ich habe noch die Idealvorstellung.
Sorry, die kann ich hier nehmen. Also ich kann jetzt natürlich, ich kann nicht für alle Kindergärten sprechen. Aber also ich wurde von meinem Sohn kürzlich auch angeschissen, der gesagt hat, Mama, die haben immer alle total die leckeren Sachen.
Und ich kriege nur Gesundes.
Ich habe nur diese ekelhaften Haferkekse, die so mit so Datteln gesüßt sind. Und die anderen haben so leckere Sachen. Und, na gut, aber es gibt mit Sicherheit auch Kindergärten, die achten da sehr drauf. Also ich will ja nicht für alle sprechen, aber ich dachte gerade so, der Obstteller zum Kindergeburtstag.
Ich habe auch mal so eine Mutter, hat mein Mann letztens beschwert, weil ich backe immer alles mit Dinkelmehl und oder mit Vollkornmehl. Ich meine so, früher war ich schon immer das Kind, das immer die Vollkornsachen mitbringen musste.
Jetzt geht's gerade weiter.
Okay.
Also es scheint auf jeden Fall sehr gut zu schmecken, Silvia, was du da packst.
Ja.
Zurück
zum Text.
Jetzt zurück zum, aber bleiben wir doch mal beim Apfelkuchen.
Ja.
So gebackener oder gekochter Apfel?
Wie ist immer da? Wird manchmal vertragen, das ist das Coole. Diese Allergene, die sind total empfindlich. Und bei Verarbeitung, also zum Beispiel, wenn man den Apfel reibt und dann so ein bisschen stehen lässt, wird, dass er braun wird. Oder auch, wenn man den zum Beispiel kocht, backt, dann vertragen viele wieder den Apfel. Also das ist ganz toll beim Apfel oder auch bei anderen Obstsorten, je nachdem. Das heißt, man kann ihn durchaus verarbeiten und gekocht wieder dann vertragen. Und das Spannende ist auch, dass zum Beispiel Kinder, die alte Apfelsorten essen oder halt eben dann verarbeiteten Apfel essen, dass die dann langfristig eher wieder weniger reagieren auf zum Beispiel den Apfel, auch auf neuere Apfelsorten zum Beispiel. Also da kann man sozusagen eine heimische Desensibilisierung, Hyposensibilisierung machen. Das ist nicht ganz der Fachbegriff dafür, aber die Kinder vertragen das dann wieder besser. Das ist ganz spannend.
Okay, also das heißt, wenn es im Mund kribbelt, einfach ein bisschen abreiben und immer wieder probieren oder über längeren Zeitraum einfach um die Kinder dann doch wieder so eher ranzuführen.
Oder ältere Sorten halt benutzen. Ältere Kommt natürlich Sorten. Auf die Reaktion drauf an. Ich meine, wenn das Kind jetzt zuschwillt, dann bitte nicht. Also doch, muss man immer dazu sagen.
Bis es besser wird, isst du jetzt diesen Golden Delicious.
Ja, das bitte nicht, aber insgesamt doch immer wieder mal anbieten, ja.
Okay, Birke, also Apfelsteinobst.
Ja, so. Kiwi auch zum
Kiwi,
Beispiel.
Kiwi, okay. Und was ist jetzt mit Heuschnupfen? Ist es, wie sieht's
das
da?
Das ist auch Heuschnupfen. Also Heuschnupfen ist sozusagen im umgangssprachlich ist es die Pollenallergie. Und also Heuschnupfen ist gegen verschiedene Allergene, zum Beispiel jetzt die Baumpollen, das sind die frühesten, die Birke, dann später kommen dann noch die Gräser mit dazu.
Okay.
Und da gibt es eben verschiedene Kreuzreaktionen. Also zum Beispiel auch auf die Scharonfrucht gibt es auch mal eine Reaktion und so.
Das ist diese orangene, ne?
Ja, genau, diese orangenen. Mhm. Also gibt es echt ganz, ganz viele, das sind zig verschiedene. Der Apfel ist halt der Klassiker und die Kiwi. Bei der Birke, weil das am häufigsten ist.
Und jetzt meine Tochter, die eine Nussallergie hat, kann ich da auch irgendwas herstellen? Kann ich da auch sagen, die hat jetzt eine Nussallergie? Kein Wunder, dass sie im April auf einmal eine laufende Nase hat, weil da die Nussallergie hängt mit irgendwas? Nee, ne?
Nee, in die Richtung hat man eher nicht diese Kreuzallergie. Mhm. Also das ist ja bei ihr eine primäre Nahrungsmittelallergie. Natürlich Kinder, die zu Allergien neigen insgesamt mehr zu Allergien leider, weil das Immunsystem einfach ein bisschen mehr macht. Das ist einfach sehr aktiv. Das heißt, es kann schon sein, dass sie dann durchaus auch nochmal eine Pollenallergie oder einen Heuschnupfen halt eben entwickelt. Das hätte aber dann eher nichts mit der Nussallergie
sondern einfach mit ihrer körperlichen Konstitution, dass sie einfach grundsätzlich
dann ein bisschen anfälliger für
ist. Anfälliger ist und eher.
Ja.
Ja, cool. Wir haben beide keine Allergie. Vollgestillt. Und dann kommt diese kleine süße Maus und hat eine Nussallergie. Und vor allem, ich kann mich davon echt nicht freisprechen. Ich habe so viel Nüsse gegessen in der Schwangerschaft. Und also ich liebe ja Nussmus und ich liebe Nüsse und ich liebe alles, was mit Nüssen ist. Nusskuchen, alles mit Nüssen. Und dann kommt die auf die Welt und hat eine Nussallergie.
Ja, aber das ist doch das beste Beispiel, dass sich Eltern dann auch keine Vorwürfe eigentlich machen dürfen. Also man kann es einfach nicht vermeiden. Auch wenn man alles perfekt macht, es kann leider trotzdem einfach passieren. Das ist total doof für die Kinder.
Es ist total, es ist wirklich total, bei uns wirklich total aus dem Nichts, sage ich mal.
Ja.
Weil, wie gesagt, also die durften auch, die haben auch bei mir recht früh weich gekochtes Ei bekommen.
Ja.
Also vielleicht schlägt ja der eine oder andere jetzt die Hände beim Kopf zusammen, aber ich war halt einfach so. Ne?
Ja.
Also, und wie gesagt, mein Sohn auch das Porridge, immer einen Schuss Nussmus irgendwie bekommen und
vielleicht können wir das einmal noch klarstellen, weil es auch ganz von vielen nicht gewusst wird. Das ist zwar Thema Nahrungsmittelallergien, aber es wird auch empfohlen, diese Allergene wie zum Beispiel Nüsse, Milch, Ei, wirklich frühzeitig mit der Beikost einzuführen. Weil viele haben dann Angst, es zu geben, weil das Kind allergisch reagieren könnte. Aber es hat sich eben gezeigt, dass wenn man das zu spät einführt oder später einführt, dass eher das Risiko erhöht ist, dass die Kinder eine Allergie dagegen entwickeln. Deswegen wirklich frühzeitig mit der Beikost einführen. Es müssen auch keine Riesenmengen sein. Es reicht wie bei dir, dass das Kind den Löffel mal abschlägt oder man es irgendwie unter den Brei mischt, zum Beispiel Nussmus. Aber das ist wirklich wichtig. Unter dem Schutzmantel nennt man es immer der Muttermilch sozusagen. Aber auch wenn die Kinder Brei bekommen, trotzdem frühzeitig einführen, damit die einfach den Kontakt dazu haben und dann hoffentlich nicht ganz so eine Allergie entwickeln.
Was heißt denn jetzt unter dem Schutzmantel der stillenden Mutter? Also kriegen die dann
währenddessen Muttermilch.
Die kriegen währenddessen Muttermilch. Was heißt der schützende Mantel? Also, weil man hat, ich glaube schon, dass die ein oder andere Mutter und der ein oder andere Papa sich jetzt zu Hause denkt, ja krass, okay, aber was wäre denn jetzt gewesen, wenn die Kleine nach dem Löffel Mandelmus, den ich ihr gegeben habe, in Atemnot bekommt?
Ja.
Also schützt die Muttermilch vor schlimmen Reaktionen? Meintest du das mit schützender?
Nee, leider nicht unbedingt. Also man sagt eher, dass man halt das überlappen sollte, man sollte stillen und währenddessen die Beikost einführen, weil da einfach die Reaktionen erhofft man sich geringer Sinn.
Okay.
Aber es ist nicht so, dass ich gebe das Nussmus und wenn ich das Kind danach still, dann kann ich sozusagen die allergische Reaktion behandeln. Also mhm. Die Mutter macht leider keine Behandlung von der allergischen Reaktion.
Aber es kann
nicht. Aber man erhofft sich einfach eine geringere Ausprägung der Symptome und aber auch eine geringere Ausprägung der Allergieentwicklung eben.
Das heißt also ruhig sich trauen, mal zum Grießbrei, den es am Abend gibt, ein bisschen Nussmus reinrühren. Also keine Nüsse geben, weil sonst verschluckt sie. Ne? Sonst,
also keine ganzen.
Keine ganzen Nüsse, aber ich meine, gut, das sollte man wissen. Ne? Keine ganzen Nüsse geben.
Du hast auch schon einiges erlebt.
Okay, also, dann sagen wir es dir nochmal. Keine ganzen Nüsse geben, sondern lieber so ein bisschen zu auch drauf achten. Ne? Es gibt ja da im Supermarkt auch die gesüßte Erdnussbutter Crunchy oder so. Ne? Da wirklich das reine Nussmus nehmen. Ne? Da gibt es dann irgendwie auch von verschiedenen Bioherstellern aus der Drogerie oder sowas. Gibt es da Alternativen ohne Zucker? Also wirklich nur das 100-prozentige Nussmus irgendwie.
Ja.
Und da ruhig trauen, den Kindern ruhig die Dinge geben und beobachten.
Erdnussbutter enthält meistens Zucker, auch noch Palmöl und Salz, also das würde ich nicht empfehlen, sondern wirklich Erdnussmus. Also in der Regel, wenn Mus draufsteht, dann ist es wirklich das reine Nussmus.
Das reine Nussmus, genau. Ja. Und dann mal vorsichtig rantasten.
Ja.
Bei meiner Tochter war das jetzt, wie gesagt, ist es natürlich ein bisschen in die Hose gegangen. Ja. Übrigens waren ihre Hautprobleme auch in dem Moment weg, wo ich natürlich dann auch das Mandelöl
weggelassen habe.
Ja, also ich habe quasi das, womit ich sie behandelt habe, um die trockenen Stellen, hat nur alles viel schlimmer gemacht.
Ja.
Ne? Also, und jetzt leben wir auch ganz gut damit. Das ist sie zwar immer auch noch eine Einschränkung, aber so gerade bei Kindergeburtstagen.
Ja, das ist schon mit ohne.
Also bei dem einen Kind, ihr seht's, bei dem einen Kind, bei meinem Sohn war das super. Mit dem Nussmus, da gab es gar keine Probleme bei meiner Tochter direkt. Also da einfach das Kind beobachten und sobald man da das Gefühl hat, es reagiert, dass man da einfach das wirklich auch vom Arzt abklären lässt, damit man das auch sicher weiß. Und der Bluttest, der ging auch total schnell, erinnere ich mich. Das ist natürlich unangenehm. Aber
Blutabnahme, ein Pieks und eine Blutabnahme.
Genau, und dann hatten wir aber auch das Ergebnis und wussten dann halt auch direkt gleich gegen was alles und was das Stärkste und was das Schwächere ist. Und also ich meine, ob das jetzt relevant ist, weiß ich nicht.
Weil ich das auch ganz oft sehe mit dem Bluttest. Also man kann ja auf alles testen. Auf zig Allergene, also Allergieauslöser. Und oft sehe ich dann, dass bei dem Bluttest zum Beispiel rauskommt, das Kind ist auf, sagen wir mal, was gibt's denn alles? Auf Ei zum Beispiel allergisch. Nehmen wir jetzt mal den Klassiker. Steht da drauf, auf dem Test. Aber das Kind isst jeden Morgen ein Rührei und hat keinerlei Symptome. Dann bitte nicht das Rührei weglassen oder allgemeines Ei weglassen, nur weil das jetzt auf diesem Test steht. Im Endeffekt zählt für uns immer noch die Klinik, also welche Anzeichen hat das Kind.
Okay.
Und man sollte es immer ins Verhältnis setzen. Also deswegen rate ich auch gänzlich davon ab, diese Bluttests einfach so zu machen, ohne irgendwie
eine Indikation.
Ja, mit dem Arzt zu sprechen oder ohne, dass man irgendwelche Anzeichen hat. Also so, wir testen es einfach mal, vielleicht hat mein Kind ja eine Allergie. Nee, es müssen Anzeichen vorliegen und das sollte man auch dann immer ins Verhältnis setzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil das hat halt wirklich schwerwiegende Folgen. Wenn das Kind dann kein Ei mehr essen darf, dann ist es überall erstmal ausgeschlossen. Bei Kuchen, bei Gebäck, das ist echt nicht ohne. Also Ei ist zum Beispiel überall drin und das hat wirklich schwerwiegende Folgen für die Kinder, sowohl physisch, weil einfach auch ein Mangel entstehen kann, aber auch psychisch. Wenn die Kinder dann nie mitessen dürfen, ist es total doof für die Kinder.
Ja, und wenn sie auch immer so eine Extrawurst sind. Ne? Ich meine, das haben wir ja schon bei der Nussallergie unserer Tochter. Ich rufe bei jedem Kindergeburtstag immer die Mutter an und sage, du, welchen Kuchen planst denn du? Elisa hat eine Nussallergie. Und wenn dann eben in diesem schönen, bunten, großen Kuchen Nuss drin ist,
back
ich ihr halt auch einen. Ne? Dann back ich ihr einen, den sie mitschleppt, der halt auch ein bisschen nach Geburtstagskuchen aussieht. Die meisten Eltern sind ja so, also da gehen jetzt auch echt so ein paar Grüße raus und ein dickes Dankeschön. Die meisten Eltern sind dann, die wissen das und die sind dann echt so goldig und achten strikt drauf, dass wirklich keine Nüsse irgendwie in dem Kuchen sind, damit die Elise halt wie alle Kinder
mitessen kann.
Ja, von dem Geburtstagskuchen. Aber wir haben auch die Situation, und ich würde es auch nie von irgendjemandem verlangen, aber wir haben die Situation, dass ich halt dann sage, okay, dann backe ich ihr einfach einen, mach den auch so ein bisschen hübsch, auch mit Kerzen, und wir nehmen den halt dann mit, und das ist dann halt ein Zusatzgeschenk fürs Geburtstagskind und dann darf sie halt den dann so essen. Ja. Ne? Aber das ist schon einschränkend, das stimmt schon.
Ja, und das Kind muss ja auch erstmal verstehen, dass es dann von dem anderen Kuchen nicht essen darf.
Das macht sie echt gut.
Im Babyalter, das ist ja auch echt nicht ohne. Also ich habe schon in der Krabbelgruppe erlebt, dass dann einfach wild getauscht wird, das Essen.
Ja, das musst du denen echt von Anfang an einbläuen. Nichts aus der Box, auch wenn das Kind sagt, da ist keine Nuss drin, nie den Kindern vertrauen, immer nur Mami fragen. Ne? Und also du musst ja wirklich überall gucken. Wenn ich jetzt aber so die herausgefunden habe, kommen wir mal zurück zu diesen Allergien, Pollen, genau, die jetzt gerade ja uns vielleicht beschäftigen oder vielleicht manche Eltern beschäftigen könnten, wenn wir jetzt wieder rausgehen wollen. Gibt es denn etwas, was ich täglich tun kann? Du hast jetzt bei der Nahrung zum Beispiel gesagt, versucht's immer mal wieder. Vielleicht mindert es dann irgendwann auch wieder die Symptome. Gibt es denn irgendetwas, wie ich mein Kind so ein bisschen unterstützen kann und vielleicht auch das bisschen wieder umkehren kann?
Also erstmal, es gibt natürlich eine Behandlung von der Pollenallergie oder vom Heuschnupfen. Es gibt Medikamente dagegen, antiallergische Medikamente, die kann man als Saft nehmen, die kann man als Tabletten nehmen. Oder es gibt zum Beispiel sogar Nasenspray auch dagegen, das dann eben die Symptome reduziert. Also zum Beispiel diese drehenden Augen, diese zuhende Nase, das kann dagegen helfen zum Beispiel. Es gibt auch ein Nasenspray, das mit Cortison ist, das man zum Beispiel vorbeugen nimmt. Das muss dann aber wirklich regelmäßig genommen werden. Das ist ein bisschen schwierig bei den Kindern, weil die meistens nicht Lust haben, jeden Tag dieses Nasenspray zu nehmen, sondern erst, wenn dann die Probleme auftreten, dann wird halt was genommen. Das ist eine Möglichkeit. Und dann natürlich, was wirklich eigentlich die grundlegende Therapie ist, also weil das ist ja nur eine Therapie der Symptome, aber die grundlegende Therapie ist eigentlich, diese Allergene zu meiden, also die Auslöser. Heißt, wenn mein Kind zum Beispiel gegen Birkenpollen reagiert, dann sollte ich halt versuchen, das zu reduzieren. Ich würde mir jetzt also auf jeden Fall keinen Baum in den Vorgarten stellen, also keine Birke, aber die fliegen ja überall rum.
Das heißt, wollte ich gerade sagen, das kannst du ja fast nicht machen. Nee,
das ist fast nicht möglich. Es gibt einen Pollenflugkalender, den kann man sich mal anschauen und dann kann man sehen, ist der Pollenflug heute sehr stark, ist er eher weniger stark, ist auch ein bisschen abhängig vom Wetter, zum Beispiel bei sehr trockenem Wetter, wenn es warm ist und ein bisschen windig, das ist eher ungeschickt für Pollenallergiker, weil da werden die schön weit getragen. Wenn es regnet zum Beispiel, können die Pollenallergiker immer gut aufatmen.
Ja, weil hast aber halt keinen Bock auf den Spielplatz zu gehen.
Genau, das ist halt das Problem.
Okay, Schatz, es regnet, lass uns rausgehen. Schönes Wetter heute. Ja. Perfektes Wetter für uns, hast du ja keinen Bock drauf.
Luft. Ne? Ja, das ist echt ein bisschen ungeschickt, aber so ist es leider. Was man auch unbedingt machen sollte, ist zum Beispiel, wenn die Kinder heimkommen, dass man die Kleidung auszieht und nicht im Schlafzimmer lagert, weil an der Kleidung haften ja auch die Pollen. Dass man den Kindern die Haare wäscht, bevor sie ins Bett gehen, weil sonst sind die ganzen Pollen aus den Haaren im Kopfkissen und dann macht es halt die Nacht wieder schlechter. Darauf sollte man achten. Es gibt auch spezielle Luftfilter natürlich, auch Klimaanlagen können das teilweise verbessern. Luftfilter, eine höhere Luftfeuchtigkeit. Das sind alles so Möglichkeiten, die man machen kann. Und mein Lieblingstipp tatsächlich ist eine Nasendusche. Also Nasendusche, wenn das die Kinder tolerieren. Du lachst, aber es gibt wirklich Kinder, die das schon im Baby- und Kleinkindalter mitmachen, die das einfach gewöhnt sind. Eine Nasendusche ist wirklich super, weil die spült halt natürlich diese ganzen Pollen aus der Nase raus. Also das ist echt ganz praktisch.
Ja. Aber körperlich kann ich jetzt nichts machen, dass es ein bisschen immuner wird dagegen.
Du meinst jetzt irgendwelche
Ja, so wie bei der Nuss, wo du sagst,
achso, dass der beim Apfel, Apfel meine ich
nicht. Genau, bei der Nuss.
Nee, bitte nicht. Die Nuss, bitte
die
nicht.
Die orale Provokation.
Nein,
bitte also, nur im Krankenhaus.
Echt, bitte nicht.
Nee, der Apfel. Das war das Beispiel Apfel, richtig?
Ja, genau, der Apfel. Okay.
Also, ja, wo du gesagt hast, ne, schaut mal, wie euer Kind auf alte Apfelsorten reagiert und versucht es immer mal wieder, dann kann es weniger werden.
Man kann es beim Arzt machen. Also beim Arzt gibt es dann eine Hyposensibilisierung. Da wird im Endeffekt, das ist ähnlich wie im Apfel gemacht, nur natürlich unter kontrollierten Bedingungen, wird dem Kind dieses Allergen verabreicht. Es gibt verschiedene Methoden. Der Klassiker, der schon sehr lange auf dem Markt ist, ist mit Spritzen, also wie eine Art Impfung. Das passiert dann alle 4 Wochen. In der Regel mit einer steigenden Dosis dann, also am Anfang ganz, ganz wenig zum Beispiel jetzt von der Birke und dann immer mehr. Und das geht über 2 bis 3 Jahre, diese Therapie, also schon sehr lange, aber sie ist auch relativ gut erfolgsversprechend, also 3 von 4 Kindern haben danach keine Symptome mehr.
Ach krass, okay.
Genau, wenn es natürlich gut durchgezogen wird auch. Ist natürlich nicht immer so einfach, wenn man das meistens dann eher so im jugendlichen Teenageralter macht. Also wenn es in die Pubertät geht und da haben die Kinder oft doch keine Lust, da alle paar Wochen zum Kinderarzt zu gehen.
Ja, wer hat da schon Bock drauf?
Ja, ist auch unangenehm.
Alle 4 Wochen Spritze.
Ja, und wenn die Kinder eine Angst vor Spritzen haben, gibt es mittlerweile auch Möglichkeiten einer oralen Therapie, also in Form von Tabletten oder Tropfen. Da ist aber das Problem, dass da viele Medikamente noch nicht für Kinder zugelassen sind. Also ja, erst ab 18 Jahren sind da ganz, ganz viele und auch noch nicht gegen alle Allergene oder gegen die häufigsten Allergene. Also da ist dieses Spritzen im Moment immer noch sozusagen vorrangig. Aber die Option gibt es auch.
Mhm, okay. Genau.
Und aber da, wenn man, also wenn man das über den Mund, also wenn die Kinder die Tabletten oder die Tropfen nehmen, dann muss man das wirklich täglich nehmen. Das machen die Eltern dann auch zu Hause.
Mhm.
Beim ersten Mal muss man in der Praxis sein, damit halt eben keine schwere Reaktion ist. Und dann machen es die Eltern zu Hause. Aber das ist halt auch wieder schwierig, welches Kind möchte jeden Morgen diese Tropfen oder die Tabletten nehmen über diesen langen Zeitraum.
Ja, und vor allem, wenn die ja auch erst ab...
Genau. Die meisten sind auch erst ab 18 Jahren. Das heißt, wir haben auch teilweise gar keine Präparate zur Verfügung. Ist auch noch das Problem, ne? Aber viele Kinder haben da auch einfach keine Lust drauf, das jeden Morgen zu nehmen. Also, ja, aber das sind Möglichkeiten und da hätten halt die Kinder wirklich dann langfristig auch Ruhe.
Mhm.
Also, würde ich zum Beispiel bei meinem Kind machen, wenn es das hätte. Also, finde ich, da haben die halt echt langfristig dann keine Probleme mehr.
Mhm.
Bei 3 von 4. Nicht alle, natürlich, wie immer.
Ja, aber 3 von 4 hört sich schon mal ganz gut an. Doch. Also, das ist ja, da würde ich es dann wahrscheinlich auch wagen, bevor dann irgendwie ein Leben lang immer im Frühjahr das wieder losgeht.
Ja,
ne?
Das kann ja schon echt ätzend sein. Also es muss natürlich, die Symptome müssen, die Ausprägung muss sehr stark sein von der Allergie, dass man das überhaupt in Erwägung zieht. Aber ist ja immer so. Ich meine, der Leidensdruck muss entsprechend hoch sein, dass man eben diese Prozedur sozusagen auf sich nimmt. Das ist klar. Wenn das Kind ein bisschen mal eine laufende Nase hat und sonst nicht groß beeinträchtigt ist, dann macht man eher keine Hyposensibilität.
Da musst du dann gucken, Kosten, Nutzen beziehungsweise Aufwand oder Input,
genau.
Output. Also ist es jetzt die 3 Wochen, ich weiß ja gar nicht, wie lange läuft denn so ein Näschen dann?
Ah, das kann schon länger sein. Also das Problem ist auch ein bisschen durch unsere milderen Winter. Verschiebt sich das alles im Moment sehr. Und früher war es eher so, dass es angefangen hat im März, April, so im Frühjahr. Jetzt fängt es aber schon teilweise deutlich früher an zu blühen. Ich meine, das sehen wir ja auch draußen. Es blüht schon deutlich früher. Das heißt, die Saison wird auch länger. Und dann haben die Kinder je nachdem, auch wenn die über, also wenn sie nur auf eins allergisch sind, haben sie zum Beispiel jetzt nehmen wir wieder die Birke, das ist halt echt das Häufigste, haben sie im März, April die Symptome. Und dann hätten sie eigentlich eher nichts mehr so groß, also wenn die Birke nicht mehr so blüht. Aber meistens kommt ja dann noch, also die haben ja meistens nicht nur eine Allergie, sondern dann kommen noch die Gräser, dann haben sie gerade die Birke rum, dann kommt der Sommer, dann kommen die Gräser.
Ja.
Und das heißt, die können durchaus über mehrere Monate dann diese laufende Nase haben und diese Symptome. Und das ist auch eigentlich dann das, woran man es merkt, dass es eben keine Erkältung mehr ist, weil gerade im Sommer haben ja eher die Kinder ja keine Erkältung.
Ja, wir freuen uns ja ehrlich gesagt alle aus diesem, oh Gott, Handmund, Fuß, Scharlach, dieser Rotznasenzeit endlich rauszukommen. Und wir wollen ja alle raus.
Ja.
Wir Eltern wollen ja alle raus, damit wir mal irgendwie mal nicht was zu Hause haben, was behandelt werden muss. Ne?
Voll.
Ja.
Wir sehen uns nach Frühling eigentlich. Und nach
Sonne. Deswegen, wir wollten euch da jetzt auch den Sommer und den Frühling nicht madig reden. Also wir haben ja dieses wunderbare Thema und wir, diese schöne Sonne, nach der wir uns so sehnen, haben wir jetzt leider mit so einem negativen Thema verknüpft. Aber es ist uns einfach wichtig, weil wir starten ja jetzt alle. Wir putzen gerade schon alle die Buggies und machen die wieder fit, holen die wieder raus und dann geht's wieder los. Und das soll euch ja einfach nur eine Hilfestellung geben oder ein paar Tipps geben, sage ich mal eher so, wenn ihr Bedenken habt oder euch fragt, ist das eine Allergie, ist das keine Allergie, dann hat die Celine euch jetzt schon mal so ein paar Tipps an die Hand gegeben und ansonsten einfach immer der Gang zum Arzt und da einfach dann auch wirklich drauf pochen, dass es untersucht wird, wenn es euer Kind im Alltag einschränkt, oder?
Ja, auf jeden Fall, also wirklich im Zweifel echt zum Arzt gehen, wenn man da einfach ein ungutes Gefühl hat oder irgendwie, das kann doch jetzt nicht sein. Natürlich, vielleicht muss man es noch dazu sagen, Kinder haben gerade über den Winter hinweg echt viele Infekte, ne? Also ein bisschen gefühlt dauerhaft krank,
Nase,
also das gehört ein Stück weit dazu. Aber wenn es gerade in Richtung Frühjahr, Sommer dann immer noch anhält, dann sollte man wirklich doch mal schauen lassen. Und gerade dieser Juckreiz ist oft auch so ein bisschen der Unterschied.
Juckreiz wo?
Ja, in der Nase zum Beispiel, in den Augen, im Mund, also überall kann der Juckreiz auftreten. Wir haben das auch manchmal bei einer Erkältung, den Juckreiz. Also kennen wir auch, wenn die Nase juckt, wenn wir verrotzen sozusagen. Aber gerade bei der Allergie hat man doch auch mal eher diesen ausgeprägten Juckreiz, dass die Augen jucken, drehen und so weiter.
Und sag mal, so ein anhaltender Husten, kann das eigentlich auch so ein Hinweis sein?
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man natürlich so dieses, also wenn man richtig hört, dass auch was in den Bronchien sitzt, sag ich mal, also dass es nicht nur so ein ist, sondern kann das zum Beispiel auch ein Anzeichen dafür sein, dass vielleicht eine Allergie vorliegt? Weil es gibt ja super viele Eltern, die sagen, mein Kind hustet eigentlich jetzt schon seit 6, 7 Wochen. Kann das auch so ein...
Also über den Winter hinweg haben viele Kinder so einen langen Husten. Der Husten kann durchaus auch mal ein bisschen länger bleiben. Das ist dann nicht unbedingt immer direkt eine Allergie.
Mhm.
Aber natürlich, ein Anzeichen kann auch Husten sein, weil natürlich auch die Atemwege gereizt werden, geärgert werden. Auch da finden Reaktionen statt. Das heißt, das Kind kann durchaus auch mal husten. Das kann auch ein Symptom sein. Es gibt aber natürlich auch die chronische Bronchitis, die dann eher ursprünglich mal durch Infekte ausgelöst war, aber auch die kann zum Beispiel durch Allergien ausgelöst werden. Also das vermengt sich da alles so ein bisschen. Aber klar, wenn das Kind länger irgendwie einen Husten hat, sollte man auch da zum Arzt gehen und gucken, was ist das Problem.
Gibt's noch was, worauf man achten kann? Gibt's noch eine Sache? Gibt's noch irgendwas, woran wir nicht gedacht haben? Hau, jetzt ist deine Chance, Aline. Hau nochmal eben raus, weil wir sind jetzt gleich fertig.
Hey, wir haben ja so viel gesagt. Aber eine Sache ist noch tatsächlich, wo man einfach darauf achten sollte, auf ein gutes Raumklima. Und dazu zählt zum Beispiel auch, dass man regelmäßig lüftet. Da auf jeden Fall darauf achten, wann die Pollen fliegen. Das ist von Stadt und Land unterschiedlich. Aber und auch darauf achten, dass eben nicht geraucht wird in Räumlichkeiten, beziehungsweise dass das Kind nicht Rauch ausgesetzt wird, weil Rauch eben das auch verstärken kann.
Gut, ich finde, das ist jetzt perfekte Schlusswort. Falls ihr es nicht gehört habt, Celine ist 200 Grad eben mal ganz kurz gemeckert.
Mein Typ wird verlangt.
Dein Typ wird verlangt und völlig zu Recht. Also ich habe dich jetzt auch lang genug geklaut sozusagen. Es ist jetzt wieder Mami-Zeit angesagt. Ja. Und gut, dass man nicht unbedingt in einem Raum rauchen sollte, wo Kinder sind, das sollte man sowieso schon wissen. Schön. Das wäre so schön, auch im Auto. Bitte lass es einfach sein, jetzt ohne erhobenen Zeigefinger. Aber ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber
nicht bei den Kiddies.
Nicht mit den Kindern zusammen, genau. Ja. Und das ist dann auch nochmal so ein Allergieverstärker, kann man sagen. Das
reizt ja zusätzlich auch einfach
genau, die Schleimhäute. Aber sollte man nicht machen. Gut, so, also dein Typ wird verlangt, dein Sohn hat jetzt eben schon gemeckert.
Ja.
Deswegen, Celine, vielen, vielen lieben Dank.
Jetzt, danke dir.
Ja, gerne. Also jetzt bitte alle beim nächsten schönen Wetter raus auf den Spielplatz, raus in den Wald, über die Feldwege zum nächsten Eis und einfach den Sommer genießen. Und wir wünschen euch natürlich allen, dass keiner unter irgendeiner Allergie leidet.
Ja, und frische Luft ist trotzdem gut für die Kinder. Das sollte man nicht vergessen. Genau, also geht bitte raus mit euren Kids.
Raus, genau. Ja. Sobald die Sonne da ist, raus. So, ja, wir sind jetzt auch raus. Vielen lieben Dank und dir einen schönen Tag. Dankeschön.
Danke gleichfalls. Ciao.
So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Elli. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
Mami, komm bitte.